Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Spandex. Let's Talk About Spandex on the road, road. Heute mit genügend Abstand bei Chris zu Hause. Chris, stell dich doch mal vor. Wo sind wir hier?
Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Ich bin Chris und sitze hier in meiner Wohnung in Altona in einem Hinterhof. Es ist warm und ganz idyllisch.
Es ist richtig muckelig.
Hängen ein paar Filmplakate und Bilder rum vom Grand Budapest Hotel. Ich sehe Johnny Depp. Ich sehe aber auch Barbarella. Übrigens von dir quasi geschenkt bekommen.
Ja, wir haben dir ein Barbarella laminiert.
Das ist wunderschön. Und ich sitze in meinem mintgrünen Ohrensessel, habe lasziv ein Bein über die Lehne geschwungen. Auf der linken Seite ist da eine Fake-Felljacke und vor mir steht eine goldene Ananas, die hervorragend zu diesem goldenen Mikrofon passt.
Was war das Goldene? Eigentlich ist das ja mein Host-Mikrofon, aber du hast so gebettelt.
Ich bin gekrochen, weil ich es unbedingt haben wollte.
Battle-Rap.
Finde ich gut, ja. Es ist natürlich schon jetzt erstmal ungewöhnlich, dass ich dieses Mikrofon festhalten muss. Ich fühle mich etwas limitiert in meiner Performance.
Ich dachte, da du Moderator bist im echten Leben manchmal auch, ist das so dein natürliches Habitat, ein güldenes Mic in der Hand zu haben.
Ja, durchaus. Also es ist vielleicht das schönste Mikrofon, was ich jemals in der Hand hatte bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so Bühnensituationen sind was anderes. Und im Fernsehen, ich bin ja auch Fernsehmoderator, das kann man ja schon so sagen, da werde ich oft verkabelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da kriegt man so einen kleinen Anstecker, kriegt man dann ans Jackett und einen Sender in die Popotasche und dann kann ich einfach frei sprechen. Aber es geht, ist okay.
Mainstream, es ist alles wack. Das ist der Zoolander-Gag. Ja, danke, dass du in deinem Urlaub einen Slot freigemacht hast für mich. Danke.
Basti, ganz kurz, es piekt die ganze Zeit, wenn du sprichst.
Nein, es piekt nicht. Ich piek, weil ich die P-Sounds so mache. Das ist sehr P-empfindlich. Ich gehe aber auch gerne ein bisschen weiter weg. Ich habe ein mächtiges Organ.
Du musst heute einfach das komplette Gespräch ohne Ps mit mir.
Was hältst du denn von Cider-Man?
Finde ich richtig gut.
Der Aufhänger dieser ganzen Nummer war nämlich, du hast letztens mir ganz stolz erzählt, dass du Spider-Man Miles Morales schon zu 80% durchgespielt hast.
Vor allem ganz stolz. Da gehe ich mit dick geschwellter Brust gehe ich durch die Stadt und erzähle den Menschen, dass ich Spider-Man durchgespielt habe. Ich habe es tatsächlich, ja, ich habe es in 2 Tagen einfach durchgeballert. Was damit zu tun hat, dass ich jetzt im November 3 Wochen Urlaub habe und man, naja, also dieses Jahr November für Urlaub ist vielleicht der schlechteste Moment.
Aber du hattest ja schon mal einen Urlaub angedacht. Das ist ja quasi schon dein sloppy second Urlaub.
Ja.
Sollen wir darauf eingehen oder tut es zu doll weh?
Ach, also es wäre eine Reise gewesen und jetzt reise ich halt vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und zurück. Das ist auch okay. Aber ich habe mir eine Cremant-Routine eingefangen. Das heißt, jeden Morgen nach dem Frühstück gibt es ein Gläschen Cremant. Man muss den Urlaub dann halt einfach so machen, wie es geht. So, und das ist auch schön, das ist entspannt. Und ich habe jetzt Zeit, mir Spider-Man in 2 Tagen durchzuspielen und mit dir hier zu sitzen und darüber zu sprechen. Das ist schön.
Ja, also ich habe den Aufhänger natürlich dankbar genutzt und habe gesagt, dann möchte ich über Miles Morales reden. Miles Morales hat jetzt ein Videospiel erfahren, hat eine Realverfilmung erfahren. Es ist quasi unser Spider-Man fürs nächste Jahrhundert. Und das wollte ich einfach nehmen, weil ich glaube, ich habe noch niemals über Videospiele geredet, jedenfalls nicht so hauptthematisch, aber wir werden auch irgendwann in den Animationsfilmen, in den Oscar-prämierten Animationsfilmen hineinsliden. Ich trinke jetzt auch mal einen Schluck von dem Pilz.
Prost.
Ich hoffe, das hat man so richtig aggressiv gehört. Ich hoffe, es gab eine Bierübersteuerung.
Bier, P, Peak.
Bier, eine Bier. rein in Chris' Game Corner. Was möchtest du erstmal über das Spiel erzählen und über Miles? Ist Miles der bessere Peter in dem Videospiel?
Oh, Zwei gute Fragen, Herr Druschinski.
Dankeschön. Ich kann gut über Helden reden. Das ist
also,
eine Kernkompetenz.
Ich fand, dass den ersten Teil von diesem Spiel, das es auf der PlayStation gibt, grandios. Ich fand Spider-Man schon immer ziemlich cool. Ich bin als 7-8-Jähriger immer mit dem Fahrrad in dem Dorf oder in der kleinen Stadt, von der ich komme, so auf der Straße gefahren und hab quasi freihändig so Schwingbewegungen gemacht und mir vorgestellt, wie ich durch die Häuser schwinge. Das heißt, ich habe dieses Gefühl des Schwingens und mit diesen Spider-Fäden irgendwie sich durch die Stadt bewegen, schon immer unfassbar geil gefunden. Und dann gab es ja nun relativ viele Games auch mit Spider-Man, die alle irgendwie kacke waren. Also, wo die Technik einfach noch nicht dafür ausgelegt war, das zu übertragen, was Spider-Mans Gefühl der Fortbewegung zum Beispiel ausmacht. Und dann gab es, ich weiß gar nicht, was für ein Jahr das ist, vor ein paar Jahren halt dieses erste Spider-Man-Spiel. Und ich bin teilweise einfach eine halbe Stunde lang durch diese Häuserschluchten geschwungen, weil das ein so unfassbar gutes Gefühl ist, sich mit diesem Spider-Man fortzubewegen. Hast du das auch gespielt?
Ja, ich habe das auch gespielt. Vor allem, da gibt es ja eigentlich auch eine Abkürzungsvariante, dass du irgendwie mit Spider-Man in die U-Bahn oder im Bus oder sowas kannst.
Genau.
Das habe ich aber nie gemacht, weil ich fand das immer so geil, auch wenn diese ganze Spielwelt freigespielt ist, durch Manhattan zu spidern. Das war eigentlich besser als die blöde Nebenmission, zu der du hingegangen bist.
Weil 4000 Meter, egal.
Ja, los. Weil dieses Kampfsystem ist ja dann doch schon so ein bisschen von diesen Batman-Spielen geklaut. Also es gibt so eine Abwehrtaste und also dieses System kennt man, aber es gibt hier so ein krasses Übergemacht-Gefühl, was aber auch total gut ist für Videospielhelden. Und da Spider-Man ja auch so einen Alarm hat, so einen Gefahrenalarm, ist es
Spider-Sense,
der Spider-Sense, ist das total natürlich erklärt, warum du auf einmal in so einen Gott-Modus schaltest. Also vom Flow her war dieses Spiel unfassbar gut.
Ja.
Und vom Erzählerischen auch. Und deswegen war ich auch kurz neidisch, als du gesagt hast, Miles Morales ist schon zu 80% durchgedaddelt.
Ja, also genau. Also auch das Batman-Spiel finde ich super. Ich mag die beiden gerne und dasselbe Entwicklerstudio ein Kampfsystem adaptiert, das sehr, sehr gut ist, finde ich völlig legitim und völlig okay. Und habe, wie gesagt, dieses erste Spider-Man-Spiel echt ziemlich, ziemlich hart gefeiert. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Das ist so eins der Computerspiele, die ich mag. Weil es wird eine gute Geschichte erzählt, es macht Spaß zum Spielen. Ich brauch persönlich jetzt kein Dungeons Souls, wo ich gefrustet bin. Oder das große Rollenspiel, wo ich 70 Stunden investieren muss. Und ich möchte eine gute Geschichte erzählt bekommen, die einfach vom Handling geil ist und die bockt. Und das war für mich auf jeden Fall Spider-Man. Und dann kam nun der zweite Teil raus. Und der ist technisch exakt so gut wie der Vorgänger. Er macht nicht viel Neues, das muss er aber auch nicht. Also es ist ja ein gutes System, das muss man jetzt nicht groß verändern. Es gibt eine neue Fähigkeit, die sogenannte Venom-Kraft. Ich verstehe noch nicht ganz, warum sie Venom-Kraft heißt. Im Endeffekt kann er Stromschläge verteilen. Also hat jetzt nichts mit dem Venom zu tun, den wir aus dem Universum kennen.
Ist ja einfach eine von, also Spinnen sind nicht elektrisch aufgeladen, das wäre der ultimative Albtraum, aber das soll wohl ein bisschen so eine Parallele zu so Nervengift-Attacken sein, die manche Spinnen haben, halt Spider-Venom. Aber natürlich, wenn es schon einen Charakter gibt, einen ziemlich prominenten, der Venom heißt, dann verwirrt einen das.
Ja, ich dachte erst so, da kann ich jetzt auch so Venom-mäßig meine, keine Ahnung, wie ist das so, gelartigen Gliedmaßen formen. Aber ja, vielleicht tatsächlich kurz zu dem Spiel. Ich fand es gut, ich fand es kurz. Also, das kann jetzt auch daran liegen, dass ich beim Urlaub 2 Tage lang durchgängig dran gespielt habe. Aber es war dann schnell vorbei.
Und wenn man Cremant trinkt, vergeht die Zeit ja schneller, das weiß man ja.
Wie im Flug, quasi. Und ich muss, also, im ersten Spider-Man-Teil haben sie wirklich alle Villains rausgeholt. Also so ziemlich jeden. Ob's Rhino,
die Top 5, so mit Vulture.
Vulture.
Außer glaube ich, der Goblin, der ja indirekt da war mit diesem Osborn, der ja eigentlich der grüne Goblin ist. Den haben sie nicht reingepackt, aber ansonsten war das echt schon eine ziemlich spitzen Liste. Elektro ist da drin, Rhino, in Nebenmissionen auch so Leute wie, falls du die Nebenmissionen überhaupt gespielt hast, wie Tombstone und Hammerhead und hast nicht gesehen.
Total, und das war schon ein ziemlich krasser Cast. Und das ist, also, unabhängig davon, dass das Spiel immer noch grandios ist und es genauso viel Spaß macht wie der erste Teil, es ist vielleicht auch nur gefühlt ein bisschen kürzer, das kann ich jetzt nicht verifizieren, weil ich es nicht genau weiß, aber es fühlte sich kürzer an und ich bin, und das ist mein großer Kritikpunkt, enttäuscht von dem, was mir da entgegengesetzt worden ist. Also es gibt halt tatsächlich zwei Gegner eigentlich.
Ja, das ist natürlich Abfall.
Ja.
Also das habe ich mir aber tatsächlich schon so ein bisschen gedacht, als ich den Trailer zu dem Videospiel gesehen habe. Und der Trailer hat nicht aufgetan, und ein Superheld ist nun mal so gut wie seine Bösewicht-Galerie. Ja. Und der Trailer hat irgendwie nicht aufgetan mit irgendwie von wegen, oh nein, jetzt kommt der, was weiß ich was, Maulwurfmann, keine Ahnung. Sondern einfach mit so leicht technoid aussehenden Söldnern. Und dachte ich, oh ja, ich hätte aber gerne das, durch diese Theatralik lebt ja Comic-Narrative, dass da irgendjemand auch in so einem bunten Strampelanzug sich aufschwingt und sagt, ich hab dich erwartet, Spider-Man.
Voll, voll. Und ich finde es auch völlig legitim, wenn du eine Main-Story hast, in der es einen großen Boss gibt, einen großen Gegenspieler. Aber was mir am ersten Spider-Man gut gefallen hat, ist, was du vorhin schon meintest, in den Nebenmissionen. Du hast Nebenmissionen gemacht und die führten eigentlich immer zu irgendeiner Art von Kampf mit einem anderen Boss, so mit einem Nebenboss. Und das gibt es in Spider-Man Miles Morales gar nicht.
Mhm.
Also es gibt eine Hauptmission, die relativ schnell erzählt ist. Also ich glaube, die kannst du auch in 3 Stunden durchspielen, sag ich jetzt mal so, wenn man nicht da rumschwingt und die Nebensachen macht. Und es geht um eine Person, die sich als Gegenspieler von Spider-Man als neuen Underground quasi auftut. Es geht auch um den Prowler.
Ja, der Prowler.
Aber das sind die beiden Charaktere und es gibt nichts daneben. Also es gibt dann noch einmal eine Mission, wo man den Vulture-Fight nachspielen kann aus dem letzten Teil.
Ja.
Aber das ist alles. Also es gibt sonst wirklich, es gibt, gut, und es gibt Rhino am Anfang.
Aber den kennst du ja schon, also die Galerie ist ja schon da, hattest ja diesen Rhino-Moment schon irgendwie.
Ja, und den haben die auch gut eingebaut, aber am Ende war ich davon echt ein bisschen enttäuscht. Das hat mir immer noch unfassbar viel Spaß gemacht, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr knallt. So, immer noch Bock, macht Spaß, aber weiß ich nicht, vielleicht ist auch die Fallhöhe nach dem ersten Teil zu groß, weil da eben diese krasse Boyband der Villains irgendwie am Start war.
Ja.
Und dann muss was Neues kommen, weil man nicht recyceln möchte vielleicht. Aber ja, das fand ich schade, aber es hat Spaß gemacht. So viel zu Spider-Man.
Ja, es wundert mich aber schon ein bisschen, weil es gibt ja so 3 Bazilliarden Spider-Man-Villains, auch noch Leute vielleicht ein bisschen bekannter oder unbekannter sind, aber das ist ja auch egal, zur Not hast du einfach mal Leute im Strampelanzug aus der zweiten Reihe, weil das ist ja auch der Spider-Man aus der zweiten Reihe sozusagen. Und ich glaube, das ist eine steile These, ist auch meine steile Filmthese übrigens, dass das Miles noch ein bisschen, dadurch, dass er noch nicht so viel Tradition hat, ich glaube, der Charakter ist keine 10 Jahre alt, dass der noch nicht so eine eigene Mythologie hinter sich hat. Also in dem Sinn auch noch keine wirklich große Schurkengalerie. Der hat halt seinen Onkel, mit dem er sein Onkel hat halt die super, super Schurkenkarriere vorgezogen, um eine Abkürzung in der Gesellschaft zu nehmen, weil gibt ihm ja eh keine Chance als schwarzer Mann. Deswegen wird das so ein Hightech-Dieb, der Prowler.
Prowler.
Der Prowler. Aber dass der halt nicht so eine, Miles hat von sich aus nicht so eine Galerie wie von wegen, ach, da ist Venom und der grüne Kobold und Dr. Octopus kommt noch vorbei und die haben eine 50 Jahre gepflegte Hassbeziehung
zum Spider-Man. Aber was spricht denn dagegen, wenn Miles quasi im selben Universum wie Spider-Man aktiv ist? Und bei dem Spiel ist es ganz klar, ich meine, Spider-Man geht halt in Urlaub für ein paar Wochen, ne? Darum übernimmt Miles so. Das ist halt irgendwie, der geht einfach in Urlaub und dann überlegen sich die Bösewichte, die Villains von Spider-Man so, ach, wenn der im Urlaub ist, dann gehe ich auch in Urlaub und dann lassen wir mal Platz für die Na gut, die sind alle im Gefängnis, bla bla, aber nutzt doch die vorhandene Struktur, die Villenstruktur quasi, die gute Villenstruktur, um mit einem neuen Spider-Man diese eben auch bedienen zu können. Ja. Also ich verstehe das Problem nicht. So, ich weiß nicht, warum man es nicht macht. Ich weiß nicht,
ob es denn bei Marvel oder Disney zu schwierig war, sich ein Chameleon, Mysterio oder Kraven noch auszuleihen und da einfach mal als Bossgegner zu verbraten. Das habe ich mich aber auch gefragt. Hast du so ein bisschen die Verrisse von dem Avengers-Videospiel mitbekommen?
Ja,
da ging es um das Ähnliche, da haben sie auch gesagt, von wegen, du hast die mächtigsten Helden und die sind wohl auch ganz gut dargestellt, auch in der Spielmechanik, aber du kämpfst halt 90% der Zeit gegen so gesichtslose Roboter und deswegen spielst du die Avengers irgendwie auch nicht, um dann mit so einer B-Taste auf Roboter, also ich glaube, du spielst diese
Meinst
Sachen...
Meinst du echt, das ist ein rechte Ding? Gute These eigentlich.
Ich weiß nicht, ob die irgendwie sagen, nee, da mit denen haben wir noch was vor, die sind irgendwie blockiert, Das war immer das ganz große Batman-Fiasko, weswegen in Gotham beispielsweise der Joker nie offiziell auftreten durfte und deswegen haben sie ihn immer Jerome oder sowas genannt.
Ja.
Weil sie mit dem Joker in ihrer Hauptmedienline was vorhatten. Deswegen durfte es die nicht geben.
Was bei Gotham aber hervorragend funktioniert hat.
Ja, ich habe Gotham ja außer die erste Staffel nie weitergeguckt, weil ich dieses... Keine Ahnung, mich stört das ein bisschen, dass ich alles untereinander kennen muss und dass der junge Bruce Wayne als 13-Jähriger mit jemandem rumgeknutscht haben muss, der später auch zum Superschurken wird oder so. Das nervt mich immer so ein bisschen persönlich, weil ich denke, dass das Leben ist random und es ist auch okay, wenn erst im Alter von 35 der Riddler in dein Leben tritt und nicht, den kanntest du schon seitdem du 8 bist oder so.
Ja, kann ich voll verstehen, habe ich aber super unterhalten trotzdem, bis auf das Ende. Das Ende war wirklich das Dümmste, was jemals im DC-Universum passiert ist. Aber da wollen wir nicht, also
oh, das war so Suicide-Squad-Film.
Dumm einfach. Oh. Nee, also weißt du, der Suicide-Squad-Film war dann ja vielleicht durchgängig dumm, aber Gotham mochte ich am Anfang und dann so, dieses Ende. Oh Gott. Nee. Aber die zweite Frage, die du mir gestellt hast, war, ist Miles Morales der bessere Peter Parker?
Oder ist es notwendig, besser ist schwierig, aber ist es notwendig, vielleicht auch Peter oder die Spider-Man-Figur auch mal so zu erzählen? Hashtag 2020, beziehungsweise Hashtag 2010. Ich glaube, der wurde 2011 von Brian Michael Bendis erfunden.
Warum, was meinst du mit, ist es notwendig, aus welchen Gründen? Weil es kein weißer Spider-Man ist oder weil es ein jüngerer Spider-Man ist? Also,
du sagst beides schon eigentlich. Also, Spider-Man war ja auch immer so ein Teenager-Held.
Ja.
Und ist auch immer an seinen Komplexen und an seinem Perfektionismus gescheitert auch so ein bisschen, hat sich das von den großen Helden abgeguckt und musste immer irgendwelche Ängste und irgendwelche Probleme überkommen. So. Und das funktioniert auch noch ganz wunderbar, wenn er auch noch Student ist, weil dann kann er auch noch grün hinter den Ohren sein. Jetzt inzwischen ist sogar im Comic-Universum Peter irgendwie auch Mitte 30, wie Leute im Comic-Universum altern, das darf man sich ja eh nie so richtig fragen, aber er ist einfach erwachsen geworden, auch in der Popkultur, er ist nicht Teenager geblieben. Und dass du sowohl das Teenager-Ding brauchst, und wenn du eine Teenager-Geschichte erzählst, warum erzählst du nicht, auch gerade New York, ne? Gerade irgendwie, oh shit, Queens. Wenn du gerade Queens erzählst, so, warum ist es dann nicht ein Kind, was auch vielleicht mal einen anderen ethnischen Hintergrund hat, andere ethnische Freunde hat und wenn man behauptet, dass Spider-Man auch so ein Held aus der Arbeiterschicht ist oder aus der unteren Arbeiterschicht, dann hat er halt keine schöne Doppelhaushälfte, dann lebt er halt in so einer beschissenen Wohnung mit hellhörigen Wänden und sowas. Also ob das einfach nur...
Naja, in dem Spiel ist die Mutter von Miles irgendwie Politikerin und das ist schon eine eher wohlhabende Familie. Also jetzt nicht reich, aber die wohnt schon in einer ganz geilen Wohnung und das ist nicht wirklich wack. Aber egal, das ist ein anderes Ding. Also ich habe natürlich zu Peter Parker eine nostalgische Verbindung, weil ich mit Peter Parker aufgewachsen bin. Wenn ich mir jetzt aber Peter Parker und Miles Morales nebeneinander stelle, weiß ich, wen ich cooler finde, wenn ich diese nostalgische Ebene wegstreiche. Und das ist schon Miles Morales, so. Der Urban-Hip-Hop-Dude, und das, jetzt sind wir so ein bisschen in der Klischeeschublade und das mag man mir verzeihen. Aber ich finde, das ist schon ein cooler Dude und dieser etwas biedere, vielleicht auch sogar neunmal kluge, unsichere Peter Parker ist gar nicht so ein cooler Typ wie Miles Morales. So, das heißt, ich mag den schon. Ich finde, Das ist gut und ich mag es vor allen Dingen, dass es nicht so wie im Batman-Universum oder im DC, also in dem Batman-Universum, wo eben die Nachfolge ein Sidekick ist, nämlich Robin, so, der dann irgendwann zum Nighthawk bla 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 wird, sondern dass es einfach einen zweiten Spider-Man gibt, der exakt dasselbe durchmacht wie Peter Parker, nämlich er wird gebissen, er kommt nicht klar mit seinen Fähigkeiten, er muss lernen, die zu meistern und er ist dann aber auch irgendwann ebenbürtig, sogar vielleicht ein bisschen cooler, weil er noch andere, cooler ist das falsche Wort, ein bisschen fähiger, weil er andere Kräfte hat als Spider-Man. Und ich mag das schon sehr. Also ich mag Miles Morales sehr, ich mag die Geschichte um Miles Morales auch sehr. Und ich finde es vor allem schön, dass Peter Parker, also der Original Spider-Man, neben ihm altern darf. Und vielleicht auch irgendwann neben ihm aufhören darf. Das ist was unfassbar Schönes, was zum Beispiel in dem Batman-Universum, finde ich, nie so richtig geklappt hat. Batman hatte nie die Chance, richtig aufzuhören, weil der ihn ersetzen sollte, immer noch sein kleiner Sidekick ist. Oder in eine andere Stadt zieht und da eine eigene
Ja, genau, eine
Superheldennummer
eigene
aufmacht.
Franchise aufmacht, ja.
Und das mag ich. Also ich mag, dass die zusammengehören irgendwie und trotzdem eigenständig sind. Und dass es auch nicht kompetitiv ist. Also es geht nicht darum, auch nicht in deren Beziehung, wer von beiden besser ist, sondern sie haben beide diese fucking Verantwortung und beide wissen, dass mit großer Macht, ne,
Ja.
große Verantwortung kommt. Und das mag ich ganz gerne. Also ich finde Miles Morales cool. Ich finde aber, weil die Universen oder weil das Universum eins ist, dass halt die Villains, und da sind wir wieder den Bogen zum Anfang, dass sie dazugehören. Also auch ein
Ja.
Miles darf gegen Vulture kämpfen. Ohne
Ja.
Probleme, weil es geht nicht darum, dass der Vulture aufhört, sondern dass Spider-Man älter wird und weg ist. So, und der Opa Vulture darf halt trotzdem weiter Blödsinn machen. Und
Klar.
dann gibt es halt den neuen Spider-Man, der ihn jetzt bekämpft. Und schwarzes Kostüm ist viel geiler als rotes.
Naja, das haben sie ja schon mal in den 80ern versucht mit dem schwarzen Kostüm und dann haben sie es schnell wieder
Ja.
abgeschafft. Also Spider-Man Miles Morales wurde ja damals in einem parallelen Universum zuerst geschaffen, nämlich in der, jetzt kommt mein Nerd, in der Marvel-Welt 1610. Kommen wir gleich auch bei dem Film dazu. Ich finde es nämlich eine Riesenerrungenschaft, wie der Film einem Mainstream-Publikum parallele Universen beibringt.
Hammer, 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 Hammer.
Und wie verwirrend Comic-Narrative sein kann, aber dass wir Comic-Fans das einfach annehmen. Und in diesem Universum von Brian Michael Bendis mitgeschrieben ist der originale Spider-Man tatsächlich gestorben. Und Miles musste das so ein bisschen annehmen, das Erbe. Und eigentlich war die Idee, dieses ultimative Universum, so hieß das damals, auslaufen zu lassen. Aber Miles war als eine der wenigen Figuren so beliebt, dass sie ihn dann irgendwie in einer hanebüchenen Storyline auch ins
Ja.
normale Marvel-Universum übersetzt haben. Ins Universum 616.
Du hast auf dein
Uiuiuiui.
Handy geguckt, ich habe es genau gesehen.
Nein, nein, habe ich nicht. Ich kann. Nein, nein, Marvel ist, glaube ich, 616. Es wäre halt derbe peinlich, wenn ich das Haupt-Marvel-Universum, meine Zahlen nicht kenne, nehmen sie mir den Marvel-Pass ab. Und da ist es so. Also, und das Tolle an Miles ist tatsächlich, dass er sich sowohl an Peter irgendwie ein Vorbild nehmen kann, aber auch an so überkrassen Heldenfiguren wie Iron Man oder Captain America und dass er da auch manchmal so zwischen den Stühlen sitzt. Aber wenn du ein heranwachsender Held bist und du hast so Captain America gar nicht wegen Amerika, das ist immer das Schwächste eigentlich an diesem Charakter, weil der Charakter ist wahnsinnig stark. Das Schwächste an diesem Charakter ist eigentlich wirklich halt sein Name, weil der so einen blöden Hurra-Patriotismus mitschwingen lässt. Aber eigentlich ist Steve
Ja, und sein
Rogers.
Outfit. Also das ist
Ja,
ja auch
okay, stimmt, sein
dieses.
Outfit. Mit dem A auf dem Kopf und so, das ist alles nicht wahnsinnig dankbar. Aber eigentlich ist Captain America der Charakter als so eine unumstoßbare Ethik. Total was Schönes. Und dass sich Miles Morales diese Leute anguckt, diese Halbgötter, die irgendwie seitdem er geboren ist, sozusagen da schon rumwalten und er sieht sich jetzt in einer Tradition von denen, das ist halt cool. Und dann halt, dass er auch, hört sich doof an, aber dass er halt dann halt auch mal einen nicht weißen besten Freund hat. Und
Ja. Ist es eigentlich mehr geworden, durch Miles Morales Identitäten preiszugeben?
oh, richtig krasse Frage. Richtig mies. Du meinst, dass es bei neuen Helden gar keinen Sinn mehr macht, wirklich eine Geheimidentität zu haben wegen Social Media oder worauf?
Also wurde das auch, also mir ist aufgefallen, sowohl in dem Film, auf den wir gleich noch sprechen,
Ja.
vom Spider-Verse, als auch in dem Spiel, dass es mehr Situationen gibt als in meiner Historie als Comic und zum Beispiel als Marvel-Nerd,
ja.
Dass gesagt wird, ah, übrigens, ich bin Spider-Man, ah, übrigens, ich bin Spider-Man. Ich verstehe. Und das ist schon mehr geworden. Und das ist mir vor allem jetzt bei Miles Morales aufgefallen, wenn ich so drüber nachdenke.
Ich glaube einfach, dass das eine zeitgeistige Nummer ist. Also auch die Comic-Leser werden ja ein bisschen erzogen. Ein bisschen Naivität gehört immer dazu. Aber Beispiel Iron Man. Iron Man konnte von seinen inzwischen schon 60 Jahren irgendwie Comic-Geschichte oder 50, 30 Jahre damit durchgehen, dass er immer gesagt hat, das ist mein Bodyguard. Also Tony Stark hat immer behauptet, Iron Man ist mein Bodyguard und man hat sie aber trotzdem nie an einer und derselben Stelle gesehen und immer wusste, Tony, ach, da ist Iron Man, Gott sei Dank. So, und das
er ist ein guter Bodyguard, er bringt Tony aus dem Schussfeld.
Und dann kämpft er, genau. Und dass das fast schon wie die Superman-Brille, also wenn Superman die Brille aufsetzt, dann ist er nicht mehr erkennbar, dass man sich da inzwischen andere Sachen ausdenken muss. Und dann sagt man so, okay, das ist einfach so eine Art offenes Geheimnis. Zumindest in der Superhelden- und Superschurken-Community, dass eigentlich fast jeder irgendwie ahnt, zumindest wer ist, beziehungsweise die sich auch oft lüften und viel mit Halbwissen gespielt wird.
Aber dann sind wir mal in der Welt und ich bin ein Villain, ich bin, keine Ahnung, der Evil Chris.
Ich bin Chris mit einem Schnurrbart.
Und weiß jetzt, dass Spider-Man Miles Morales ist. Und ich bin so ein richtiger Badass-Motherfucker. Ja, dann schlachte ich halt seine Familie. So, und seine Freunde. Also es ist ja, ich finde es einen total spannenden Ansatz, weil klar, es macht überhaupt keinen Sinn, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei den Filmen bin, zum Beispiel mit Tom Holland, also Peter Parker, dass Peter Parker auf irgendeiner Reise durch Europa ist oder so und immer ist er weg und er ist da. So, das ist halt einfach dumm. So, das ist halt völlig unsinnig, dass man da nicht drauf kommt. Also mal ganz ehrlich, wenn du jetzt hier aus der Wohnung gehen würdest und danach wäre hier draußen ein großer Fight und die Möwe wäre am Start, dann würde ich schon glauben,
Chris, dass... Chris, die Möwe ist mein Bodyguard.
Um okay, Entschuldigung.
Ja, das ist aber was Interessantes, was du sagst. So, das macht so diese Interkonnektivität, ne? Und du möchtest einen modernen Superheld erzählen. Der moderne Superheld hat halt Instagram, ne? Der originale Spider-Man wurde berühmt dadurch, oder Peter Parker wurde berühmt dadurch, dass er so krasse Fotos von Spider-Man schießen kann. Heutzutage wäre Spider-Man wahrscheinlich Influencer. Dass man das zusammenbringen muss mit dem naiven Glauben, dass jemand nicht so eins und eins zusammenzählen kann.
Ja. Menschen wollen halt denken, glauben, was sie glauben.
Ich erkläre mir das übrigens immer so, diese narrative Dissonanz, erkläre ich mir immer dadurch, dass ich denke, Superschurken sind irgendwie so verkappte Selbstdarsteller, so verkappte Narzissten, so verkappte Theaterschauspieler fast so, dass die auf der großen Bühne den Superhelden besiegen wollen und nicht so heimlich, ha, ich bin zu dir nach Hause gegangen und ich habe deine Tante umgelegt, sondern die möchten auf der Brooklyn Bridge möchten sie den großen Luftfight haben. So habe ich mir das zumindest immer erklärt, weil natürlich, gerade wenn du Comics liest, bekommst du auf mega viele Stolpersteine und du musst dir das immer ein bisschen zurechtbiegen.
Ja, wenn ich jetzt an den Vulture denke, übrigens immer noch auch, ich habe mir auch die Spider-Man-Filme in den letzten Wochen nochmal angeguckt, die beiden aktuellen, Homecoming und Far From Home.
Ja.
Finde ich auch fantastisch, mag ich echt gerne, auch weil die einfach fantastisch gecastet sind.
Ja.
Mit Vulture, quasi
Michael Keaton,
irgendwie Beetlejuice, Batman und Vulture. Birdman,
ja, und Vulture.
Weil, ach, da schmilzt sich als alter Cineast dahin für so viel Meta-Ebene.
Ja.
Oder auch Jake Gyllenhaal als Mysterio, grandios. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen Vulture denke, der hat überhaupt gar keinen Bock darauf, dass das groß zu machen. Der will eigentlich nur seine Waffengeschäfte machen.
Ja.
Der will ja nicht einen großen Fight.
Ja.
So, auch eine starke Szene übrigens in dem Auto, wo Vulture dann Essen.
Wir müssen eine Pizzapause machen, aber wir reden gleich mit vollem Mund weiter. Oh, man kriegt Trinkgeld aus der Gurke. Da sind wir wieder und Chris, ich möchte dir den Preis für die beste Unterbrechung überhaupt geben.
Danke.
Das war, glaube ich, wirklich der Satz. Und die beste Szene ist, Ding Dong, ja, tut mir leid, Gespräch abgebrochen. Was war denn jetzt eine Szene, die dich so derbe begeistert hat?
Wo waren wir denn?
Ja, keine Ahnung, Spider-Man.
Bei einem Film?
Ich glaube, bei den Michael Keaton oder bei den Jake Gyllenhaal-Filmen.
Ach ja, ich mochte einfach Jake Gyllenhaal als Mysterio sehr gerne.
Ja.
Und wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt wirklich kurz weghören, weil sonst würde man sich damit den Film etwas kaputt machen.
Spoiler.
Die Szene, also ich habe den Film angefangen zu gucken und ich wusste aus meiner jetzt Erfahrung im Spider-Man-Universum, dass Mysterion ein böser Mensch, ein Bösewicht ist,
ja.
Ein richtiger Villain. Und im ersten Drittel des Films war ich der festen Überzeugung, dass sie mit dem Universum brechen und ihn als einen coolen Dude in die Filmwelt einbauen. Sie haben mich gefickt. Also er ist es nicht.
So weit würde ich jetzt nicht gehen und wir müssen den Film auch nochmal irgendwann besprechen, aber ich gebe dir komplett recht, dass sie das so gerne wollte. Weil es bedeuten würde, dass man Jake Gyllenhaal nicht direkt nach dem Film wieder aus dem Universum nehmen muss, weil das Villains sind ja immer sehr kurzlebig.
Ja.
Weil das einfach so eine schöne Dynamik teilweise war. Und sogar als dann die große Demastikierung kam, super.
Toll.
Super.
Toll.
Ähnlich super.
König der Überleitungen.
War denn tatsächlich der Into the Spider-Verse Kinofilm? Ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen. Hast du den geguckt, um dich aufs Videospiel vorzubereiten? Weil du hast auch irgendwie gesagt, du hast den letztens angefangen, aber noch nicht zu Ende geguckt. Und ich habe gesagt, guck den, über den sprechen wir.
Naja, ich habe ihn damals ich mache jetzt einfach mal Werbung, im Savoy-Kino in Hamburg geguckt. Eins der schönsten Kinos hier in der Originalversion mit einer tollen Leinwand, einer tollen Akustik. Und ich bin da reingegangen und ich hatte schon richtig Bock. Ich mag grundsätzlich animierte Filme, ich mag grundsätzlich Comic, im Speziellen das Spider-Man-Universum. Und ich fand den Trailer schon ziemlich fancy, auch wenn ich ein bisschen dachte, dass mich die Form der Grafik etwas nervt. Und ich bin da reingegangen und ich habe das Intro gesehen und ich war instant verliebt. Das ist ein Mörderfilm, das ist einfach ein Brett. Dieses, ja. Ich weiß nicht, hast du Enter the Void gesehen?
Ja.
Das Intro, es ist eigentlich das Enter the Void Intro im Spider-Man-Universum, was mich also als Gaspar Noé-Freund irgendwie doppelt catcht. Und dann hauen die da so ein geiles Ding raus, ein tatsächlich Hollywood-Animationsfilm, der unfassbar gut ist und aber auch uns als Zuschauer total fordert, weil er uns mit zum Beispiel einem Spiderschwein konfrontiert, ja. Ohne dass es in irgendeiner Form lächerlich abwirkt oder man es nicht glaubhaft abkauft. So.
Ja, also auch irgendwie sowohl die Mainstream-Zuschauerschaft als auch die Nerd-Leserschaft so abzuholen mit dieser so funktionierenden Comic-Universum, dass wenn Autoren irgendwie mal freidrehen wollen, dann bauen die jetzt sich halt ein Paralleluniversum und da ist alles genau gleich verlaufen bis zu Punkt X und ab dann hat sich quasi Zeit abgespalten und deswegen müssen wir auch akzeptieren, dass es mindestens 6 parallele Stränge gibt und noch 5 verschiedene Timelines und die Geschichte muss anders gelesen werden in den Comic-Universen.
Ja.
Und das so konkret zu erzählen, aber auch diese Stärke, die ersten 20 Minuten beobachten wir dann halt auch nur Miles, wie er Miles ist, wie der auf diese Brooklyn Akademie geht, der hat irgendwie so ein Stipendiat bekommen, ist ein extra talentierter Schüler, wie er das eigentlich gar nicht sein will, weil er dann doch irgendwie seine Roots behalten möchte und sich nicht so ausverkaufen möchte. Das ist eine total nachvollziehbare Wandlung. Und auch von
eigentlich will er jetzt, und jetzt auch wieder Schubladen, eigentlich will er so ein kleines Ghetto-Kid bleiben, das allen High-Fives und Body-Checks gibt und ja. Jeden kennt. Und diese elitäre, diese Peter Parksche elitäre Haltung, was ich ja auch eingangs meinte, so, dass eigentlich Peter Parker als Person gar nicht so sexy ist. Ich bin ja mit ihm aufgewachsen. Aber ich kann Miles halt voll verstehen. Das macht viel mehr Spaß, mit allen cool zu sein, als auf eine Schule zu kommen, wo dich niemand kennt, du nicht dein Standing hast, was du vorher in deinem Viertel hattest. Ja. Da bist du da. Da bist du auf einmal so ein elitärer Ficker. Und das meine ich jetzt bewusst witzig negativ.
Ja.
er fühlt sich da gar nicht so richtig wohl.
Nee, und ich finde das, das fand ich aber auch in den sehr gescheuten Andrew Garfield Spider-Man-Filmen ganz charmant, dass wenn du besonders talentiert bist oder besonders schlau bist, dann wirst du halt nicht mehr wie in den, keine Ahnung, 60ern in den Spind gedrückt von den Sportlern, sondern wirst du höchstens ein bisschen schräg angeguckt.
Ja.
Du bist halt ein bisschen schräge. So Mobbing hat sich, glaube ich, in was anderes verlagert.
Total, total.
Und dann halt auch, dass er mit seinem Onkel dann abends Nerd ist halt on vogue, ne? Nerds sind die neuen Coolen oder sowas. Beziehungsweise Bill Burr, der Comedian, hat auch mal gesagt, Nerds werden langsam zu den komischen Bullies. Also, dass jetzt Nerds so aus der hinteren Reihe sich über die Sportskanonen lustig machen dürfen.
Ja.
Weil die irgendwas nicht verstehen. So, und die können irgendwas mit Computern machen oder so, wo man keinen Zugang zu hat. Und wir beobachten halt Miles und Miles wird von einer Spinne gebissen. Wir gehen die ganze Origin-Story durch. Und in seinem Universum stirbt Peter Parker. Ungefähr nach der halben Stunde oder so. Wird vom Kingpin, den Hauptbösewicht des Films, tot geprügelt. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja.
Und
er wird zerquetscht.
Ja. Von diesem gewaltigen Menschen, also Kingpin ist so animiert, dass der wirklich immer, das ist so ein bisschen übernommen vom Frank Miller Comic. Es gibt einen Frank Miller Comic, wo Kingpin auch immer den ganzen Frame füllt und es sieht auch so aus, als wäre sein Kopf quasi ihm auf die Brust gesetzt, weil die Schultern so überragen. Ja. Also das ist eine rahmenfüllende Gestalt und es ist halt auch immer, wenn der Kingpin hier in diesem Film auftritt, ist immer gleich das ganze Kinobildschirm quasi voll diesem massiven Mann. Und der hat keine Gnade. Der hat auch keine große Ansprache wegen Spider-Man. Ich hab dich jetzt hier und hier ist meine Todesfalle, wenn du da nicht entkommst. Nö, der prügelt den Tod. Und Miles möchte gar nicht Spider-Man sein, bis er dann unter die Arme genommen wird von einem Spider-Man aus einem Paralleluniversum, der so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, sogar schon leicht depressiv ist.
Midlife-Spider-Man,
Peter B. Parker, der noch der konventionellste Spider-Man ist, weil er im Laufe der Handlung noch einen Noir-Spider-Man trifft, also einen Spider-Man aus einem Schwarz-Weiß-Comic.
Gesprochen von?
Nicolas Cage.
Yes, Fanservice at its best.
Der ausgesprochener Comic-Fan ist und der auch an dieser Rolle einfach so einen Spaß hat. Also man kann durchs Mikrofon den Spaß finden. Dann eine Roboter-Spider-Man-Version aus dem Spider-Man-Manga-Universum, Penny Parker. Dann ein Paralleluniversum, in dem Gwen Stacy, das war übrigens Spider-Mans allererste Freundin vor Mary Jane, die dann von der Spinne gebissen wurde. Und dem vielleicht abstrusesten Cast-Mitglied, nämlich Peter Porker.
Muss auch mal lachen.
Ein Spiderschwein.
Ein Looney Tune am Ende.
Ja, um die Sims zu zitieren, Spiderschwein, es gab wirklich Spiderschwein.
Ja.
Peter B. Porker.
Hast du gerade gesagt, um die Sims zu...
Die Simpsons, die Simpsons
haben dieses Spider-Man. Ich hab das uns nicht verstanden. Die das Sims.
War stumpf.
Die Sims, was ist bei den Sims? Wenigsten. Spider-Pig, Spider-Pig. Look at this Spider-Pig, build a house.
Und er guckt sich von diesen doch fünf erfahrenen Helden, sind das fünf? Vier erfahrenen Helden, kann mal irgendjemand mitzählen im Hintergrund.
Spider-Pig, Noir, Peter Porker, Gwen, fünf,
ja. Guckt er sich so ein bisschen dieses Verantwortungsbewusstsein, was den Superhelden ausmacht, irgendwie ab, also er hat quasi fast fünf Mentoren, wo er sich so Sachen abgucken kann und übernimmt dann das Zepter in diesem Interview des Spider-Verse-Universe, was es bedeutet, Spider-Man zu sein. Und der Film von der Animationsstyle, den ich anfangs in den Trailer überhaupt nicht toll fand, weil ja, die überspringen auch irgendwie so ein Frame. Also anstatt 24 Frames spielen die mit 12 Frames, deswegen ist das so leicht abgehackt. Und die malen, die 3D-Modelle malen die quasi noch mit so einer Cell-Shading-Optik nochmal genau über, damit das so ein bisschen dann doch illustriert aussieht, aber auch irgendwie nicht so. Aber da bist du so krass schnell drin.
Ja, und das ist auch, also wenn jetzt hier jemand zuhört und diesen Film noch nicht gesehen hat und sich jetzt denkt, warum sollte ich mir den Scheiß angucken, wenn da irgendwie Spinnenschweine am Start sind. Darum geht's am Ende nicht. Euch wird diese sehr abstruse Geschichte einfach so unfassbar schmackhaft serviert. Also das ist einfach, das ist 90 Minuten pure Unterhaltung. Und zwar auf allerhöchstem Niveau. Es macht die ganze Zeit Bock. Vom Soundtrack bis zu den Schnitten, bis zu den Animationen. Es ist die ganze Zeit einfach, es ist eine Achterbahnfahrt.
So. Ja. Teilweise auch sehr, 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 sehr witzig, einfach mit sehr cartoonesken Momenten so. Es gibt da so eine Sache, da ist Peter B. Parker ohnmächtig und hängt mit seinem Spiderweb noch irgendwie an der U-Bahn dran und wird quer durch die Stadt gezogen. Und das hat so krass cartooneske Momente, wie er so an so einer Scheibe klatscht und so in Zeitlupe an so einer Scheibe langgezogen wird, wenn er da ohnmächtig rumliegt. Das darf er natürlich überleben, weil es ist ja auch irgendwie ein Kinderfilm und ein Cartoon. Es hat Fanservice, dass wir alternative Versionen vom Skorpion und von Dr. Octopus und sowas sehen, wo man als Comic-Fan sagen kann, ach, das ist die Version aus dem und dem Comic-Heft, aber für dich als normalen Zuschauer ist es ja auch eigentlich egal, weil du siehst halt einen Typen mit so einem komischen Metallstachel, der gegen Spider-Man kämpft, das reicht für dich jetzt.
Ist das Miles Morales-Universum das Universum, was wir kennen? Ich glaube ja nicht. Ich glaube auch, das Miles Morales-Universum in The Spider-Verse ist schon ein anderes Universum, als das, in dem wir unterwegs sind.
Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das ein anderes Universum ist. Allein schon, weil sich der Haupt-Marvel-Strang vielleicht das Hintertürchen auflässt, auch irgendwann mal einen eigenen Miles Morales zu haben.
Ja.
Es gab auch, als diese Andrew Garfield-Nummer geendet hat, ja auch lange Zeit die Unterhaltung, ob es jetzt Zeit wäre, nachdem diese Andrew Garfield-Filme nicht so toll ankamen.
Die ich übrigens auch mochte.
Ich auch. Ich bin einer der Verteidiger so dieser Filme. Ich glaube nicht, die haben das erreicht, was sie hätten können. Aber das sind jetzt nicht dövere oder bessere Filme als...
Nee, und der Kampf mit dem Schocker, was ist der Schocker oder was ist Elektro?
Elektro,
genau. Der Kampf mit Elektro hat filmisch richtig, richtig viel richtig gemacht, weil er es geschafft hat, Sound organisch durchs Bild zu erzeugen.
Ja.
Unglaublich.
Das wurde ja auch, glaube ich, von Pharrell's Crew, Neptunes.
Keine Ahnung.
Ich glaube, von den Neptunes oder so, die haben da, glaube ich, mit im Soundmixer mitgemacht oder irgendjemand Großes aus der Hip-Hop-Ecke hat da mitgemacht. Und das ist halt einfach auch so mächtig. Also gerade wenn du es im Kino guckst oder mit einer guten Soundanlage, immer wenn Elektro spricht, wabert immer schon sowas mit und irgendwie sein Sprachrhythmus und auch seine Elektro-Power geht irgendwie mit in diesen Soundtrack mit ein. Also der Soundtrack glitscht quasi weg, immer wenn Elektro so richtig aufdreht, also als wäre das einfach fast so ein Übersteuerungseffekt, wie hier manchmal beim Podcast, wenn wir zu enthusiastisch
Es sind die P's.
Die P's, wenn wir zu da reinpesen. Klasse, und wie gesagt, wie sie da einen Nerd darstellen, finde ich super. Also, dass ein Nerd nicht immer der aus der letzten Reihe ist, sondern dass ein Nerd auch ein bisschen Cass sein kann. Und da hat sich auch schon...
Schöne Skateboard-Spider-Man-Szene.
Ja, und genau, und auch New York fühlt sich sehr, sehr, sehr New Yorkig an, während der Peter Parker, der von Tobey Maguire zum Beispiel gespielt war, der war mir ein Müh zu brav.
Ja.
Also so ein Peter Parker wie Tobey Maguire, das ist der klassische Peter Parker. Der wird halt aber nicht mehr in den 60ern erzählt.
Ach, so ein bisschen, fast so ein bisschen dümmlich?
Ja.
Ja, ne, kann man schon sagen, ja.
Also, ne, also du kannst ja Nerd sein und vielleicht auch ein bisschen zu doll deine Insektensammlung oder Physik oder so lieben.
Hast du die Einstellungen gespeichert?
Ja, die Einstellungen sind einigermaßen gespeichert. Ja, wir haben gerade, falls wir irgendwas verpasst haben, es war gerade Batterienstand, wir haben gerade gesagt, dass Tobey Maguire in seiner Dorkigkeit, in seiner total fremden Darstellungsart schon ein bisschen aus der Zeit gefallen war. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist mein Spielermann, weil der ist so original. Ich fand das immer ein bisschen befremdlich, dass wenn ihm da seine hübsche Nachbarin ihn anspricht, er gleich ist so
ja.
Ich sammle Schmetterlinge. Oder
ich finde, es ist nicht der Zeit oder der Ort, um über Tobey Maguire zu sprechen.
Okay.
Es gibt so viel. Also, mein Gott, es ist ja auch wirklich, das sind dann einfach die Spider-Man-Filme, wo ich recht jung war und die haben mir auch Spaß gemacht, weil es am Ende immer noch Spider-Man ist und der Kopf über irgendeine hübsche Rothaarige küsst. Aber, ja, nee, ist nicht zeitgemäß.
Mhm. Obwohl die Action-Szenen dann ja mal sehr schön waren. Also die Super-Szenen waren toller als die Peter-Parker-Szenen. So.
Ja.
Wie kommen wir jetzt denn da weiter? Achso, aber Miles, da identifizieren wir beide uns schon sehr mit als 16-jährige Brooklyn Highschool-Besuchende.
Ich sehe Miles in dir.
Ich sehe auch ein bisschen Miles in dir. Wir hätten alle Miles sein können.
Oh.
Wahrscheinlich ist das so wirklich. Vielleicht gibt uns Miles. Und guck mal, das sagen wir als weiße Cis-Male-Allmanns Mitte 30. Wie krass müssen sich denn tatsächlich wirklich irgendwie Kids mit einem anderen Background fühlen. Von wegen, ob das jetzt ihr Spider-Man war. So, also das letzte Mal, als ich das verstanden habe, von wegen, wie wichtig so eine Projektionsfläche ist, ist als, wie heißt der Schauspieler noch? Black Panther. Boseman. Als der gestorben ist und dann tatsächlich hatte ich Pipi in den Augen, als ich dann gesehen habe, wie so schwarze Kids so Superheldenbeerdigungen mit Lego oder mit Actionfiguren nachgestellt haben. Richtig, richtig, richtig krass.
Voll, voll, wichtig.
Und vielleicht ist es auch deswegen einfach mal wichtig, auch zu vermischen, was das Superheldenuniversum angeht, weil
fast naja, wenn wir davon ausgehen, dass also ein Superheldenuniversum funktioniert, dann am besten, wenn es identifizierbar mit der jetzigen, mit unserer Realität ist. Ja. Unsere Realität ist divers. Punkt. Ja. So. Gibt es eigentlich einen Trans-Queer-Bi-Superhelden?
Ich glaube, das haben die jetzt versucht. Und da muss man auch jetzt auch manchmal die Comic-Nerdschaft hassen. Ich glaube, die haben eine Serie gestartet. Also im Indie-Bereich gibt es sowas, aber im Mainstream noch nicht so richtig. Da war das ja schon mal riesig, wenn irgendein Nebencharakter lesbisch war oder so. Haben sie das versucht mit einer Non-Binary-Figur. Die hat in der Serie New Warriors, das ist so gar nicht mal eine tolle Spotlight-Serie, haben sie einen Non-Binary-Charakter eingeführt und auch einen Social Justice Warrior-Charakter eingeführt. Und da wurde die Fanbase richtig toxisch.
Warum?
Warum brauchen wir das denn? Wie realistisch ist das denn, dass jemand, der sich, ich glaube, die hießen sogar Social Justice und Snowflake oder sowas. Snowflake als ironischer Name. Wie realistisch ist denn das, wenn die gegen Carnage oder gegen Sentinels oder gegen sonst was, also so total dumme...
Wie realistisch ist denn das, wenn irgendjemand gegen Carnage oder Sentinels...
Ja, eben. Also das ist... leider sind da Leute von wegen, I want my comics to stay like they have been ever, ever, ever. Umso kurioser, dass Miles Morales ist, fast durch die Bank weg angenommen wurde. Da gab es auch ein paar Lullis, die meinten, brauchen wir jetzt wirklich einen schwarz-hispanischen Spider-Man? Und man könnte sich bestimmt auch immer diskutieren, ob das nötig ist, dass er sowohl Black als auch Hispanic ist. Aber mein Gott, warum denn nicht?
Ja, also... Ja, warum nicht? Also ich probiere gerade irgendwas Kluges zu sagen, aber ich bin weder schwarz noch habe ich Hispanic in der Runde. Ich bin, wie du gerade schon so herrlich gesagt hast, ich bin am Ende eine deutsche Kartoffel und auch irgendwie ein alter weißer Mann. Das sollen andere entscheiden, ob das cool ist oder nicht. Ich finde es geil. So. Ja. Ich mag so. Aber ob das dem Zweck dienlich ist, eine diverse Gesellschaft zu supporten und mal irgendwie darüber hinwegzukommen, dass Hautfarbe, Ethnie, Meinung, Sexualität oder irgendwas Grund sind, jemanden schlechter oder besser zu behandeln. Ob das hilfreich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe es so und ich glaube es, weil wenn wir in Popkultur eben die Gesellschaft abbilden, was ich vorhin schon meinte, dann gehören dazu glücklicherweise eben alle Gesellschaftsschichten, alle Sexualitäten, alle Geschlechter.
Ja.
Und ja, ich find's cool. Und wenn es dann noch so ein geiler Dude ist wie Miles, oh, ist er mega.
Und die nimmt ja auch, und das macht der Film auch relativ klar, die nimmt ja keiner dein Spider-Man weg. Also sogar Midlife Crisis Spider-Man, und das fand ich wirklich top an dem Film, das ist richtig gutes Writing, der war keine komplette Witzfigur. Der ist ein bisschen depressiv, ist ein bisschen dick geworden, das Leben hat ihm mitgespielt, so. Aber der hat noch seine Qualitäten und da ist er noch so derbe routiniert drin. Also der kann schwingen wie kein Zweiter. Es gibt so Sachen, so der merkt...
Der hat Erfahrung.
Der merkt sich Erfahrung. Irgendwie Passwörter wahnsinnig schnell. Der ist richtig, richtig... Ja, es ist immer noch der Held, den wir lieben, so. Auch wenn er dadurch abgeschwächt wurde, dass jetzt vielleicht eine nächste Generation zum Staffellauf einlädt.
Na, und am Ende, was ich ja auch schön fand, ist, dass sie sich gegenseitig motiviert haben. Also es gibt im Verlauf des Films immer wieder so Situationen, wo gerade bei Peter B. Parker und Miles Morales es eine Wechselwirkung in Form des Supports und des,
ja.
des Hochguckens oder des Anschubsens gibt, weshalb es auch am Ende eine Gleichwertigkeit der beiden Charaktere gibt. So. Und das finde ich schon ganz geil. Und auch dieser Peter B. Parker, es ist ja eine nachvollziehbare Entwicklung. Und auch das ist ja ein schöner Realismus, dass du halt auch ein Superheld sein kannst und trotzdem dein Leben einfach richtig in den Sand setzen durch schlechte Entscheidungen, durch Angst vor Kindern. Ein super, super relevantes Thema bei Leuten wie uns, sag ich mal. Ja, so diese Sache von, ich will keine Kinder oder die und das ist eine schöne Metapher, die Verantwortung, die ich habe, ob es nun ein Superheld zu sein ist oder Karriere machen zu wollen, ist zu groß, um Platz für Kinder irgendwie zu bauen. Und darum gibt es Trennungen und dann fällt man in ein Loch. Also das ist ja, es ist grandios.
Wirklich, wirklich super gut. Und dass sich Peter auch von Miles diese jugendliche Leichtigkeit und dieses Go for it abgucken muss. Und dieses Go for it hat er ja mehr oder weniger von seinem Onkel abgeschaut, also der Miles, der ja, und das ist meiner Meinung nach die einzig starke Villain-Figur in diesem Miles-Morales-Universum, von seinem Onkel abgeguckt, und sein Onkel hat als Abkürzung, um irgendeine gesellschaftliche Leiter zum Wohlstand zu erklimmen, hat halt den Superschurkenweg gewählt. Aber nicht, weil er ein Maniac ist oder so, sondern einfach, weil er fast wie ein Berufsverbrecher ist.
Ja.
Und das ist eine ideologisch interessante Nummer. Gibt das im Videospiel den Prowler auch? Also wird das da auch schon aufgemacht?
Ja, der Prowler ist quasi auch fast wie im Film. Ja. Im Endeffekt gibt es halt auch den Onkel und der irgendwie durchs Leben struggelt und irgendwann wird halt, Spoiler, irgendwann wird halt klar, dass er der Prowler ist.
Ja, aber halt
er ist auch einer der beiden Bösewichte.
Aber das ist ja auch kein, ich nehme an, dass er im Videospiel auch nicht so mit Fingernagel tippender super, super böse, er ist kein James-Bond-Villain, sondern er ist ein Mensch, der von seiner Gesellschaft so ein bisschen auch mitgeformt wurde, weil er hat ja anders keine Chance, wahrscheinlich.
Und das ist in Miles Morales in dem Spiel auch gut geschrieben. Also ich will gar nicht, das ist gut gezeichnet und gut geschrieben. Es gibt halt diesen anderen Bösewicht, wo ich meine Probleme mit habe, auch wie das erzählt wird. Es hat ja immer auch was damit zu tun, dass, oder zumindest in dem Fall, dass es nicht grundsätzlich böse Menschen sind, sondern dass es Menschen sind, die Entscheidungen treffen, die von außen böse wirken, aber vielleicht motiviert durch irgendetwas, was nachvollziehbar ist.
Ja.
Und das ist ja beim Prowler ähnlich so.
Ja.
Und das ist auch bei dem anderen Bösewicht ähnlich. Aber der Prowler ist toll geschrieben. Ist gut in die Storyline des Games eingefügt.
Ist auch im Film. Jetzt kommt meine einzige Schwachstelle im Film. Ich habe gerade das Optische vom Kingpin wahnsinnig gelobt. Den Kingpin versuchen sie da merkwürdig zu vermenschlichen, indem er irgendwie herausgefunden hat, es gibt Paralleluniversen und sich seine Ehefrau, die ihm entfleucht ist in seiner Welt und auch tragischerweise gestorben ist, irgendwie aus einer anderen Dimension mopsen möchte. Und ja, ich weiß, das ist auch irgendwie ein Film für Kinder und so weiter und so fort, aber das funktioniert bei mir über 5 Meilen nicht. Auch das, was es denn philosophisch bedeutet. So, denn wenn sie mich in einer Dimension geliebt hat, dann wird sie mich in einer anderen Dimension auch lieben. Also so.
Aber ist das nicht glaubhaft? Ich meine, der Kingpin ist so verbittert und verbohrt und so konsequent. Also ich meine, wie du es vorhin gesagt hast, der macht keine große, hier ist mein geheimer Plan und über 17 Ecken werde ich Spider-Man in eine Falle locken, damit er von Haifischen gefressen wird, sondern Spider-Man liegt unter dem Trümmer und er prügelt den Tod. Bums. Super konsequent. Da bin ich drüber nachgedacht. Und genauso konsequent geht er die Sache mit seiner Frau. Seine Frau in der jetzigen Welt ist weg. Was für Möglichkeiten hat er? Oh, es gibt andere Dimensionen, da gibt es meine Frau noch, die hole ich mir. Ist das nicht...
Verstehe ich. Verstehe ich auch gerade, wenn du nur 90 Minuten Zeit hast. Vielleicht muss ich dazu sagen, bin ich auch kein Fan davon. Und jetzt höre ich mich sehr nach Hornbrille an.
Peter Droschinski.
Wie stark und mächtig und klug der Kingpin in diesem Universum sein soll. Also dieser Kingpin kann auch locker, das geht mehr ins Kraft als ins Hirnverhältnis, kann locker Taxis hieven, hat ein unterirdisches Büro, weiß von Paralleluniversen und hat diese Logik, denn dann hole ich mir halt meine Ehefrau aus einer anderen Dimension ab. So, und dieses Ultimative in einer Einfärbung macht ihn für mich uninteressant. Und ich habe lieber dieser Dr. Octopus-Figur zugeguckt oder der Skorpion-Figur sogar. als dass ich den Kingpin zugeguckt habe. Und ich finde es halt doof, wenn im Ende, und ich fand den in dieser Daredevil-Serie richtig, richtig gut, wenn am Ende das Finale ist, ein sehr verliebter, fetter Mann gegen einen Teenager. Das finde ich irgendwie unbefriedigend. Das ist das Einzige, was ich am Film übrigens unbefriedigend finde. Ich finde die oberbösen Figur nicht so
super stark. Die hat für mich funktioniert.
Also ich kann das nachvollziehen. Das jetzt vor der Tür, es reicht mir.
Boom. Ich kann das nachvollziehen, aber nö. Dafür ist dann für mich auch zu sehr Comic.
Ja.
Ich habe die Daredevil-Serie aber nicht gesehen, ich habe keinen Kingpin-Vergleich.
Echt nicht? Du hast die Daredevil-Serie nicht gesehen?
Nee.
Boah, da gibt es einen sehr starken Kingpin, aber hey.
Doch, ich habe ein paar Folgen sogar geguckt, aber ich habe nicht weitergeguckt.
Hat es sich nicht gecatcht? Bist du kein Daredevil-Fan?
Habe ich nicht gesehen.
Get it? Justice is blind. Das müssen sie übrigens in jeder Daredevil-Medienverwertung machen, dass Daredevil mindestens einmal sagen muss, Justice is blind. Und dann sagen alle so, ha, ich bin klug.
So, aber, so, also ich muss jetzt einmal über Folgendes reden.
Ja.
Wir haben den Spider-Verse aufgemacht. Es gibt einen zweiten Teil.
Oh Gott sei Dank, ich dachte, du fängst das mit der Corona-Nummer an.
Nee. Wir haben den Spider-Verse aufgemacht. Es gibt einen zweiten Teil. 2022, glaube ich, im Dezember. Oder Oktober. Lass mich nicht lügen.
Ich glaube, der war schon mal auf Oktober 22.
Ja, ja, ne? Es war erst für April und jetzt Oktober oder so. Kommt Madame Web?
Es kommt Madame Web. Es gibt eine Figur, die heißt Silk, die wird kommen. Und wir haben ja am Ende des Into the Spider-Verse 1 gesehen, Spider-Man 2099, also Spider-Man of the Future. Wie es Batman of the Future gab, gab es auch einen Spider-Man of the Future. Und der ist im Abspann irgendwie nochmal zu sehen. In einer sehr, sehr lustigen Abspannszene, wo er sich in eine falsche Dimension teleportiert.
Ist das auf der, es ist ja gerade auf Netflix, darf man ja mal sagen, ist ja Spider-Verse da.
Ja.
Ist dieser Abspann da mit dabei?
Ja, du musst nur den, der möchte dich in einen anderen Film leiten.
Ja.
Der Sache musst du absagen.
Okay.
Und dann durchscrollen.
Okay, dann muss ich nochmal
machen. Die Szene ist wie folgt, Spoiler. Dieser Spider-Man 2099 sagt, ich habe irgendwas verpasst, da ist man mal 2 Stunden nicht da und verpasst irgendwie fast wie alle Dimensionen zusammenbrechen. Aus welcher Dimension kam das? Dann sagt so ein Sidekick, das kam aus der Dimension, hast nicht gesehen. Und dann sagt Spider-Man 2099, weil der hat so einen Teleporter-Teil, der kann sich bewusst nicht aus Unfall, sondern bewusst irgendwo hin teleportieren, sagt, dann bring mich da bitte hin. Und er landet in der falschen, er landet in der TV-Serie aus den 60ern. Die so richtig schrecklich animiert waren, indem sie einfach einzelne Folien für einzelne Gliedmaße bewegt haben.
Ja.
Und dieser wahnsinnig schlecht animierte Spider-Man sagt, was machst du denn hier? Und dann sagt Spider-Man 29, ich sollte dich dasselbe fragen, was machst du denn hier? Und die kommen in so ein Streitgespräch. Guckt es selber, der Gag kommt besser, wenn man ihn gesehen
hat. Woher weißt du, dass man deinem Web kommt?
Ich würde es schätzen.
Muss, ne?
Ich würde einfach schätzen, so von wegen, vielleicht holen sie auch Evergreens aus den anderen Filmen, aber wenn du noch so quasi Karten irgendwie im Revers hast, sozusagen, dann musst du die auch rausspielen.
Vielleicht nochmal für die Leute, die Madame Web nicht kennen, mir das erste Mal aufgefallen in der Animated Series aus den 90ern,
2000ern. Genau, Spider-Man hatte eine sehr populäre Animated Series in den 90ern.
Zu Recht auch sehr populär.
Super gut, super gut. Und auch da haben die schon versucht, mit parallelen Dimensionen rumzuspielen und so weiter und so fort. Und da in der Serie war das eher tatsächlich mystisch, also mit Magie erklärt, als mit Technik oder Quantenphysik. Und da war Madame Web so eine, wie es der Name sagt, so ein zentraler Knotenpunkt von den Multiversen. Das war eigentlich schon für Kinder ziemlich High Concept und ziemlich krass, aber die saß auf dem Stuhl, war wahnsinnig schlau, hatte irgendwie auch eine Spinnenverbindung und ich glaube schon, dass Madame Web als Karte gezogen wird.
Ja, ich find's cool.
Super cool.
Können Sie an den Erfolg des ersten Males anknüpfen, weil
nein.
Den quasi Schlag in die Fresse, den uns dieser Film gegeben hat, werden Sie nie wieder so hinkriegen?
Nein. Ich glaube, einen ähnlichen Schlag in die Fresse wird es geben, wenn irgendwie in Spider-Man 3 oder Spider-Man 4, jetzt von den aktuellen Marvel-Dingern, in irgendeinem Trailer auf einmal ein schwarzer Teenager sich eine Maske über den Kopf zieht. Und ich glaube, dann fangen Leute auch an, in Kinos, bei den Trailer, an Pipi in den Augen zu kriegen und hast nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass Into the Spider-Verse 2 den Aufschlag so wiederholen kann.
Glaubst du, dass, wie ich jetzt übrigens zum Moderator werde, merkst du das?
Ja,
merkst du. Glaubst du, dass sie die Spider-Verse-Sachen gerade testen, um sie im Idealfall auch in den Echt-Film umzusetzen? Das also Akzeptanz testen kann?
Na, das muss man erklären, dass nicht ganz geklärt ist. Das ist eine sehr, sehr nerdige Geschichte. Wem Spider-Man gerade gehört?
Sony oder Marvel?
Genau, die können sich darauf noch nicht so hundertprozentig einigen. Und dann haben sie gesagt, okay, Peter Parker gehört irgendwie Marvel. Muss aber Tantiemen quasi abgeben. Aber die müssen bei jeder einzelnen Spider-Man-Figur verhandeln, ob sie den rübernehmen dürfen. Venom haben sie beispielsweise nicht geschafft. Venom ist ein Sony-Film.
Ja, zum Glück, das ist ein richtig toller Film gewesen auch. Das war wirklich, wow. Das war gut.
Ich hab da ein bisschen einen Softspot für Venom, weil der so angenehm bescheuert ist, wie so ein halt so 90er-Jahre-Action-Film. Aber egal.
Ah, mega dumm. Also wirklich, so viel Potenzial mit so einem geilen Charakter und dann das. Also wollen wir böse sein? Das sollen sie in Daredevil machen, weißt du, in Daredevil ist schon ein Deadpool-Film. So, mach schön FSK 16, FSK 18, aber dann so eine FSK 12er Nummer halb gewaschen. Keiner weiß so richtig, wo das Hindel ist. Wenn ein böse ist, nicht sind das Buddies, wollen die Händchen halten? Es ist, also nee, finde ich, nee.
Das mit der A12-Freigabe gebe ich dir, aber wer meine tiefe Meinung und meine tiefen Analyse jetzt haben will, soll bitte bei Let's Talk About Spandex die Venom-Folge anklicken.
Ich tue das nicht.
Okay. Apropos Pipi in den Augen. Die Stärke des Films, ne, und die Stärke, auf wie doll ich für Superhelden-Pathos empfänglich bin, ist dadurch, glaube ich, sehr gut repräsentiert.
Wenn Venom und Tom Hardy Zungenküsse.
Dann weine ich vor Glück. Wenn in Into the Spider-Verse war ich dreimal den Tränen wirklich wahnsinnig, wahnsinnig nah. Das war zum einen in der Stan Lee-Szene. Es liegt natürlich auch, dass inzwischen Stan Lee verstorben ist.
Ja.
Und Stan Lee spielt da so einen Kostümverkäufer und Stan Lee hat da den magischen Satz, Miles Morales kauft sich so ein billig Spider-Man-Kostüm von der Stange und er meint so, ich weiß gar nicht, ob er mir passen wird, der Anzug. Und dann sagt Stan Lee, wir müssen da alle reinwachsen.
It will fit, eventually.
Ja, und okay. Gott, da ist mir sofort die Pipi in den Augen geschossen. Also wirklich, ich habe mir sogar so vor Schock so kurz die Hand vor den Mund gehalten, weil ich so kurz gewimmert habe. Was aber natürlich auch mit meiner Vaterfigur Stan Lee zu tun hat. Denn ich sage immer so, meine Liebe zum Marvel-Universum hat ein bisschen was tatsächlich Religiöses. In der Popkultur gibt es ja auch sogar die Wissenschaftler, beziehungsweise es gibt etwas, was sich Tribalism nennt. Meine Fanliebe ist so, als würde ich irgendeinen Stamm angehören oder irgendeiner Religion angehören. Marvel hat mir beigebracht, wie man sich moralisch richtig verhält. Marvel hat mir beigebracht, was es heißt, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder welche Konsequenzen es hat, nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, hast nicht gesehen. Und dann
wenn du Venom gut findest, hat das nicht funktioniert.
Ja, aber wenn Stan Lee dann sagt, von wegen, du wächst da schon vielleicht noch rein, wer weiß. Krass. Zweite Szene ist, wenn Miles Morales sein schweres Erbe annimmt und zu seiner eigenen Inkarnation des Spider-Mans wird. Das ist natürlich im dritten Akt. Der Held ist down. Typische dritte Aktstruktur. Er schwingt sich dann doch nochmal. Verstehst du? Schwingt sich nochmal auf. Und großen Schrittes der Geheimbasis des Oberbösewichten zu. Kommt ein toller Song. Und du merkst halt, dass wie selbstsicher auch auf einmal Miles wird. Tolle, tolle Szene. Hast du gegähnt?
Nee.
Ich war da so mitgenommen. Und die dritte Szene, und da habe ich gedacht so, ey, wie stark ist dieser Film? Da reden die ganzen Helden, die ganzen Spider-Man irgendwie in irgendeinem Kinderzimmer darüber, was es bedeutet, Held zu sein. Und jede Spider-Man-Inkarnation hat irgendeine Art von Onkel verloren. Und dann geht die Kamera, ich werde jetzt schon wieder emotional, dann geht die Kamera auf Peter Parker, auf das Schwein. Und das Schwein guckt ganz traurig und meint, das Härteste an unserem Job ist, dass wir nicht jeden retten können. Oh, Gänsehaut. Ja. Und das ist das dumme Schwein, der Miles beipulen muss, auch wenn du ein Superheld bist. Das ist ja auch das das ist ja der große Knackpunkt auch an Superman. Du kannst Superman sein, aber du wirst nicht jeden retten können. So, und das musst du irgendwie akzeptieren. So, und das ist echt stark. Jesus. Jesus. Ist dir noch irgendeine Szene vielleicht im Köpfchen geblieben oder noch irgendein Thema, über das wir reden müssen?
Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass du dieses ganze Gespräch nur darauf hingeleitet hast, dass du diesen Monolog halten kannst, und fühle mich benutzt von dir.
Ich schneide auch alles andere raus.
Aber das ist okay, ich fühle das auf jeden Fall.
Das ist der längste Teaser auf eine emotionale Ansprache.
Ich sage es dir. Ach nö, ich möchte wirklich jedem der 76 ZuschauerInnen empfehlen, ZuhörerInnen, diesen Film zu gucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Egal, ob ihr was mit Marvel am Hut habt oder mit Spider-Man oder nicht, egal, ob ihr Animationsfilme mögt oder nicht, gebt dem Ding mal eine Chance, weil das ist echt ein Brett. Das ist musikalisch, grafisch, von der Geschichte. Es ist einfach sehr, also es kann einfach ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer 90-minütiger Popcorn-Abend sein, an einem Sonntagabend verkatert, und genauso kann man sich da reinsteigern und wie Basti
nur heulen.
3 Stunden Monologe führen. das funktioniert. Gib dir mal eine Chance. Es ist echt ein geiles Ding. Und ansonsten freue ich mich irgendwie auf das, was jetzt mit dem Spider-Man-Universum passiert. Ich merke, dass mir Spider-Man mit jedem Jahr noch mehr gefällt, also von so einer kindlichen Liebe, die ich für Spider-Man hatte, bin ich dann sehr zu Batman gegangen und war da sehr drin, und ich finde Batman auch immer noch cool, aber ich merke, dass Spider-Man gerade mehr
Chris,
Raum nimmt.
Deswegen liebe ich dich, also wirklich, weil da ist eine Parallele zu uns beiden. Je älter ich werde, desto doller habe ich Probleme mit Batmans irgendwie leicht faschistoiden Strukturen manchmal.
Ja.
Und auch das, ich habe mich zwischenzeitlich von Spider-Man abgewöhnt, und aber jetzt, und je doller ich nachdenke, und auch jetzt, dass Peter Parker, das ist wahrscheinlich auch das, was Leute mal als Harry Potter als Identifikationspotenzial zu Harry Potter irgendwie, als Harry Potter-Phänomen beschreiben, von wegen, dass Harry Potter ist mit uns aufgewachsen von Buch zu Buch. Irgendwie ist Peter Parker mit mir aufgewachsen. Ja. So, wenn Peter Parker jetzt auch nicht weiß, ob er seinen seelenlosen Job hinschmeißen soll, aber dann ist er finanziell nicht sicher und kann seine überteuerte Wohnung in Queens nicht bezahlen oder halt auch Angst, Kinder zu kriegen und so. Und trotzdem noch so eine total naive, ein Superheld ist ein Superheld ist ein Superheld. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wenn er diesen Gospel immer noch weiter singt, das kommt mir inzwischen echt schon sympathischer als der dunkle Ritter. Obwohl der natürlich auch schon...
Er ist schon cool, aber ich weiß voll, was du meinst. Und dieses emeritenreicher Dude hängt auf seiner Festung rum und ist in so einer Art Darkness-Spirale gefangen, die er aber auch irgendwie selbst erschaffen hat.
Ja.
Also ja, auch Schicksalsschlag, fair enough. Aber auch irgendwie, Diggi, ganz ehrlich, aufgeklärte Generation, meine eigene Geschichte, such dir einfach mal einen Therapeuten und sprich mal mit dem darüber. Das könnte schon alles ein bisschen entspannter sein. So, das ist ja so wirklich, Seelenheil ist auch Körperheil, ne? Aber ja, voll bei dir. Und somit freue ich mich, wie es weitergeht. Es gibt einen neuen Spider-Wars-Film, der rauskommt.
Normale Spider-Man-Film genau, ist auch in Produktion.
Wird gerade gedreht, genau. Und auch wenn das Spiel mich jetzt inhaltlich nicht so sehr gecatcht hat, wie zum Beispiel das erste, es ist immer noch ein fantastisches Spiel zum Beispiel, was mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht hat.
Ja.
Da wäre noch Raum nach oben gewesen, und ich finde den ersten Teil noch besser als den zweiten Teil, und vielleicht ist das auch quasi so eine Parallele zu dem, was mit Spider-Wars passieren wird, dass ich da auch den ersten Teil geiler finde als den zweiten Teil. Aber das ist okay, weil es immer noch alles Jammern auf mega hohem Niveau ist. So.
Gut, das war ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Wenn ihr weiter hören möchtet, welche Meinung wir zum Beispiel zu Dead Heat haben, Dead Heat war eine Glanzstunde dieses Podcasts, dann guckt doch ins Archiv. Lasst uns einen Kommentar bei iTunes da, das freut uns immer sehr. Sharing is caring.
Caring.
Excelsior, meine lieben Hörer. Es hat mich sehr gefreut. Danke.
Excelsior. Danke, Basti. Ciao.
Ich esse jetzt ein kaltes Stück Oh, jetzt knatscht es im Gebälk. Ich esse jetzt ein Stück Pizza.
Yummy.
Ich muss auch
Lass raus den Bums.
Danke. Tschüss.
Ciao.